Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Schönen guten Tag, schönen Sonntag.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Du sagst auch immer, du kannst alles was mit Technik, oder?
Natürlich, locker.
Also mir ist gestern mein Handy ins Klo gefallen. Es hat keine Schwimm-App.
Keine Schwimm-App.
Nee, kaputt.
Und hast schon alles rauslaufen lassen, das Wasser? Oder dümpelt
was
dann?
Was mache ich jetzt?
Kannst den Wasserstand noch erkennen?
Könntest dich drum kümmern.
Ja, also du, es gibt natürlich...
Wasserstand ist gut.
Du, man könnte natürlich was machen. Schön auseinandernehmen, trockenlegen
ja.
Und dann ein Display ausbauen.
Ich bin noch deine Freundin.
Gut. Ja, hört ja keiner zu. Also, ja. Genau.
Ja. Damit weißt du ja dann, was du heute Nachmittag zu tun hast. Aber erstmal liegen 2 Stunden Sonntagsfahrer vor uns. Und Sie können jetzt gerne anrufen und ihn für sich in Anspruch nehmen, den Autopapst. Audienz mit dem Autopapst unter 0331 70 99 111. Wenn an Ihrem Auto, Handy, Rasenmäher, vielleicht auch einfach in der Familie irgendwas nicht so läuft,
geht auch noch.
Der Autopapst, der hilft immer gern und kompetent.
Audienz beim Autopapst.
Preisgekrönt und trotzdem haben wir ihn abgekriegt, den Autopapst immer sonntags für 2 Stunden hier im Studio, um anderen Menschen mit ihren 4-rädrigen oder 2-rädrigen Freunden zu helfen. Hallo Frank.
Hallo.
Wo kann er denn helfen?
Jo, ich habe mir am 30.12. einen Opel Astra Caravan gekauft mit einer Autogasanlage so. Mhm. Ich habe folgendes Problem. Ich komme mit dem Auto im kalten Zustand circa 500 Meter und dann will er ausgehen. Mhm. Und im warmen Zustand ist alles wieder in Ordnung.
Das sind ja schon 2 Wochen Fahrfreude.
Ja, wenn ich den morgens warm laufen lasse, dann funktioniert alles.
Okay.
In der Werkstatt wurde mir eine neue Autobatterie eingebaut, habe ich mir gleich gedacht, dass das gar nichts bringt und hat auch nichts gebracht.
Der Verkäufer des ja. Autos, der hat das Auto schon zusammen mit der Gasanlage so wie, also das war ein Paket. Nachträglich eingebaut oder sowas.
Nein, ist nicht nachträglich.
War das ein Privatverkäufer oder ein Händler?
Ein Händler.
Okay, und dann würde ich zum Händler gehen und sagen, wir haben hier ein kleines Problem, mach doch mal weg im Wege der Nachbesserung. Der muss ja aus Gewährleistungsgründen dieses Kleinproblem, es ist wirklich ein kleines Problem. Wahrscheinlich ist der Thermofühler, der die Gasanlage nach der Grunderwärmung des Motors zuschaltet, ein bisschen scharf eingestellt und schaltet zu früh zu. Und dann nimmt der Motor sozusagen das Gas noch nicht an.
Ja, aber das Problem habe ich eigentlich auch, wenn ich auf Benzin fahre.
Ach so.
Wenn ich das komplett ausstelle.
Na gut, dann ist es eben der Motortemperaturfühler. Auch das kann sein. Also wie gesagt, ich würde...
Der soll sich drum kümmern.
Ja, genau.
Ja, das auf alle Fälle.
Ja, also einfach hingehen und sagen, hier ist ein kleiner Mangel, stellen Sie ihn ab.
Frank, frohes Neues dennoch.
Ja?
Jo.
Tschüss. Weiter geht's mit Lars. Hallo Lars.
Ja, hier Lars, hi. Mhm. Ich habe einen Mercedes und mein Wagen, das ist bekannt, der macht immer schöne Lichter. Spiele mit der Autoelektronik, aber jetzt ist es mir passiert. Vorgestern, ich bin gefahren, habe den stehen lassen, nur eine kurze Strecke gefahren. Als ich ihn wieder anmachen wollte, kam Kühlwasser kaputt, Heizung ging nicht mehr. Ich glaube, die Elektronik spinnt. Was kann ich dagegen tun?
Sprang er denn an?
Ja, fahren tut er.
Okay. Das ist jetzt natürlich diese Fiat-Konzern-Krankheit mit den Kontakten. Jetzt insbesondere, wenn so Wetterumschwünge sind, wie wir sie jetzt gerade haben. Mal ist es ein bisschen feuchter, mal ist es ein bisschen kälter. Dann gibt es immer Kontaktkorrosion. Wird man wahrscheinlich mit den konventionellen Möglichkeiten, die es so gibt, nicht ohne weiteres hinkriegen. Das Erste, was ich immer empfehle bei diesen Autos, ist eine Massekur zu machen. Wie alt ist der Thesis denn schon?
12 Jahre.
Ach, naja, da wird wahrscheinlich das eine oder andere Kontaktplättchen schon einen Grünspan haben. Hm? Man muss es eben nur finden. Das ist eine mühsame Geschichte, eine Sache für sonnige Sonntagnachmittage. Abschrauben, Blankbürsten, mit Kupferpaste versehen und wieder anschrauben.
Lars, was für ein Glück, dass heute so ein sonniger Sonntag ist. Können Sie gleich mit anfangen.
Genau. Ja.
Genau, aber wie gesagt, eine pauschal und einfach Lösung dafür gibt's nicht. Ja, solange die Batterie fit ist, und davon gehe ich jetzt erstmal aus.
Da habe ich das glaube ich nicht so ganz.
Na gut, jetzt kann man natürlich noch sagen, schön, dann mal pauschal eine neue Batterie, kann jetzt beim Winter ja sowieso nicht schaden, aber das ist nur eine 20% Wahrscheinlichkeit, dass es dann weg ist. Ich glaube eher Kontaktschwierigkeiten an zahllosen oder N-Kontakten und die muss man eben finden, säubern und wieder zusammenstecken. Mehr kann ich nicht sagen.
Das wird schön.
Ja,
gute Fahrt.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Und da ist noch Thomas. Hallo Thomas.
Ja, hallo Thomas hier. Ich habe vor ein paar Jahren einen Fehler gemacht und habe mir ein Vito gekauft, einen 639 Baujahr 2005.
Nicht www.niewiedervito.de gelesen, ne?
Ja, nein, mach ich nicht. Weil ich fahre den ja auch weiter.
Ach so, okay.
Nein. Da ist da vor ein paar Jahren ein Problem aufgetreten, wenn ich da einen Rückwärtsgang drin gemacht habe, sind die Rückfahrscheinwerfer ab und zu mal ausgefallen.
Ja.
Und seit neuesten, wenn ich fahre, geht einfach der Heckscheinwischer an. Jetzt habe ich da erstmal vorher schon mal die Sicherung rausgezogen und dann war erstmal Ruhe hinten.
Ja, okay.
So.
Ja, das könnte beispielsweise an einem Kabelbruch des Kabelbaums liegen, der an den Scharnieren der Heckscheibe.
Da oben,
eben in die Heckscheibe, ja, da wo kein Mensch rankommt. Und da ist eben auf zu, wird immer geknickt, dieser Kabelbaum, und irgendwann brechen eben die Isolierung und dann gibt es Kurzschlüsse und dann passiert sowas. Ne?
Na, ich freue mich.
Thomas!
Ja, auch was für einen Sonntagnachmittag, nicht? Wenn die Sonne scheint, so wie heute.
Maximale Erfolge noch.
Ja, danke. Tschüss, Thomas.
So klingt Freiheit und Style. Durch gezieltes Understatement und ordentlich Gestank gab es auch noch obendrein. Kult-Moped Schwalbe, geboren in der DDR und zum Kultgeknackter geworden. Der hippe Mitte-Boy fuhr und fährt Schwalbe. Wenn er noch eine kriegt, denn gebaut werden sie schon längst nicht mehr. Aber das soll sich jetzt ändern. Die Kult-Schwalbe kehrt zurück. Allerdings, und da ist die Frage, ob das überhaupt geht, als Elektromoped.
Und genau darüber sprechen wir mit Thomas Martin, dem Geschäftsführer von EFW Suhl GmbH Elektrofahrzeuge, der das DDR-Kult-Moped wieder auf den Markt bringen will. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Wieso haben Sie sich denn ausgerechnet die Schwalbe ausgesucht, um sie zu elektrifizieren?
Das war eigentlich ganz einfach, weil die Schwalbe einfach ein tolles Design hat. Und wenn man sich aktuell die Roller und Zweiräder so anschaut, dann gibt es entweder diese futuristischen Designs, die so ein bisschen nichtssagend sind, oder Vespa-Kopien, die mehr oder weniger gut gemacht sind. Und es war uns alles nicht so ganz geeignet. Und die Schwalbe hat eben Authentizität, die hat eine Geschichte und die hat uns gefallen. Und dann ging es relativ flott, dass man dachte, wenn man die Marke kriegen könnte, dann wäre das eine tolle Sache.
Man muss halt vermutlich in Elektro machen, aber die Schwalbe als Elektromoped, geht das überhaupt? Denn das Geknatter gehört doch eindeutig zu ihr. Oder gibt es dann die Sound-App und die Stink-App noch dazu?
Die Stink-App wird es nicht geben. Über eine Sound-App haben wir schon mal nachgedacht, aber zunächst wird es die auch nicht geben, weil es ein ganz tolles Gefühl ist, wenn man wirklich lautlos, aber eben flott und dynamisch durch die Gegend düsen kann. Und auch was wir bisher an Tests hatten und so weiter, waren auch alle begeistert. Und das Knattern von der alten ist toll und die soll auch weiter knattern, aber die E-Schwalbe macht auch ohne Geknatter richtig viel Spaß.
Jetzt sitzen Sie ja, wie der Name schon vermuten lässt, in Suhl und die alte Schwalbe wurde ja von Simson gebaut, Simson Suhl. Gibt es irgendwelche Reste noch, die Sie verbauen oder die nutzen Sie die gleichen alten Fertigungsanlagen?
Das geht leider nicht, da wurde ja leider dann in den 90ern von den Anlagen her alles leer gefegt. Wir haben auch eine technische Neuentwicklung, also von den Teilen her ist technisch nichts gleich. Wir haben das neu entwickelt, aber vom Design her natürlich da sehr stark angelehnt und auch die Konstruktion aufgrund der Anforderungen an die Elektrotechnik neu angepasst. Und da eignet sich witzigerweise die Form eben der Schwalbe ganz gut. Da, wo früher der Motor war, sind bei uns jetzt die Akkus, die man ja rausnehmen kann. Das hat sich gut geeignet. Und wir haben auch natürlich Unterstützung von alten Suhlern, Simson-Leuten noch, ja. Und da sind wir auch ganz glücklich drüber, dass man einfach auf den Erfahrungen aufbauen kann. Und da, das nutzen wir ja richtig.
Die Schwalbe ist ja so ein Kultobjekt, das viele Fans hat, gerade eben die alte Schwalbe. Wie sehr wird die neue ihr denn ähneln? Also können sich die Fans freuen oder ist es so wie beim alten Mini und dem neuen Mini, alten Käfer, neuer Käfer? Das Neue ist zwar auch schön, aber wer Fan vom Alten ist, wird sich das Neue niemals zulegen.
Da haben wir ja viel schon gesprochen mit Fans und da gibt es natürlich, polarisiert es ein bisschen, da gibt es unterschiedliche Meinungen und viele sagen, ja, ich meine alte Schwalbe, meine historisches Schätzchen sozusagen, was ich hege und pflege, mit dem fahre ich dann am Wochenende, aber zum täglich zur Arbeit zu fahren, unkompliziert, ist die E-Schwalbe doch eine schöne Alternative. Ich glaube, optisch gibt's wenig zu streiten, weil da sind wir wirklich sehr nah dran am Original und klar, und natürlich gibt es aber auch Freaks, die halt sagen, wenn es nicht knattert und ein bisschen nach zwei Takt riecht, dann ist es nichts. Aber ich glaube, da sind wir auch ganz offen. Das ist, da wollen wir ja auch nichts wegnehmen und wir wollen ja nicht die alte Schwalbe irgendwie ersetzen, sondern es soll einfach für heutige Ansprüche ein spaßiges Fahrzeug sein.
Im Augenblick sind die Testfahrten am Laufen, also die letzten Testfahrer sind sozusagen auf dem Sattel und sie wollten eigentlich ja mit der E-Schwalbe in diesem Frühjahr auf den Markt kommen. Ist das noch realistisch?
Ja, also wenn uns jetzt nicht noch irgendeiner einen Knüppel zwischen die Beine wirft, dann sind wir im Mai im Handel Und wir wollten ja schon ein bisschen früher oder haben es versucht, aber da kam dann ja einiges dazwischen und sind jetzt aber ganz glücklich und denken, dass wir das auch alles so schaffen können.
4.700 Euro, so in etwa, ziemlich viel, wenn man sich so die anderen Roller anguckt.
Das ist bedingt richtig, also im Vergleich zum Benzin, also natürlich die Anschaffungskosten doch deutlich höher. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Fahrtkosten wiederum sehr billig sind, weil der Strom zum Aufladen ist günstig. Die Akkus ist, wie man ja weiß von Elektroautodiskussionen, sind eben teuer und man kauft quasi schon relativ viel Sprit mit. Und daher ist es einfach so, dass der Anschaffungspreis höher ist. Aber wenn man jetzt andere Elektrofahrzeuge, also gerade jetzt Elektroroller, gibt es ja schon einige, viele, die meisten aus Asien, sich anschaut, wenn man dort gute Technik mit Lithium-Ionen-Akkus und so weiter vergleicht, dann sind wir da gar nicht teuer. Also das ist völlig normal, da sind wir teilweise sogar günstiger als die Wettbewerber. Und man muss dann halt, klar, ein bisschen guter Wille gehört noch dazu. Um die Mehrkosten wieder reinzuholen, muss man schon sehr viel fahren. Aber wir wollen einfach vorne mit dabei sein und früh anfangen. Man tut ja was Gutes auch damit.
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und darum ist ab Frühjahr mit einem Schwarm E-Schwalben zu rechnen. Das alte Kult-Moped goes öko und wird wieder produziert. Wir sprachen darüber mit dem Mann, der es möglich macht, Thomas Martin, dem Geschäftsführer von EFW Suhl GmbH Elektrofahrzeuge. Vielen herzlichen Dank, schönen Sonntag noch.
Tschüss, Herr Martin.
Und jetzt kommen neueste Neuigkeiten aus der Welt des mobilen Lebens. Schlafbaustellen. Der Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer hat nämlich aufgerufen, Schlafbaustellen zu melden. Was ist das, Andreas, und warum schlafen die?
Die schlafen nicht so richtig. Man hat den Eindruck, dass die Bauarbeiter, die diese Baustellen eigentlich weiterführen sollten, dass die alle schlafen. Die sind nämlich völlig verwaist. Hat bestimmt schon jeder mal gesehen. Eine Baustelle, die möglicherweise kilometerlang ist auf einer Autobahn und kein einziger Bauarbeiter
ist. Ich denke dann immer, die arbeiten nachts.
Ja, machen sie eben nicht. Das hat vergabetechnische Gründe und auch planungsrechtliche natürlich. Manchmal öffentliche Baustellen dauern sowieso gefühlt dreimal so lange wie private.
Rund 1.300 Schlafbaustellen sind schon gemeldet worden bei Herrn Ramsauer. Lustigerweise oder auch erstaunlicherweise nur 38 aus Berlin und 60 aus Brandenburg. Haben wir weniger Baustellen? Haben wir keinen Platz mehr zu meckern, weil wir überall anders schon so viel meckern?
Vielleicht
haben wir
weniger Internet, aber ich glaube, in Berlin, da haben alle resigniert. Also da gibt es deutlich mehr als 38 Baustellen, wo nicht so furchtbar viel passiert, die zu lange dauern. Ich glaube, inzwischen in Berlin hat jeder resigniert. Da ist nichts zu machen.
Der Ansporn ist jetzt wieder da. Melden Sie Schlafbaustellen.
Genau.
Oh, verdammt, da habe ich doch Hilfe, dass ich...
Eine Schlafbaustelle.
Ach, verdammt. So. Da ist es wieder. Gigaliner, Feldversuch. Ja. Die Regierung schickt 25,25 Meter lange Gigaliner auf die Straße. Das Projekt hat jetzt im Januar begonnen und soll 5 Jahre dauern. Gibt aber auch Bedenken. Zu groß, zu dreckig, zu laut, zu schwer für die Straßen. Was sagst du?
Die Bedenken sind nicht, kommen nicht von ungefähr, würde ich auch sagen. 25,25 Meter, das sind immerhin fast 7 Meter oder mehr als 7 Meter länger als die jetzigen LKWs maximal sein dürfen. Ich glaube schon, dass das insbesondere, wenn die Dinger auf Landstraßen fahren, auch ein Verkehrssicherheitsrisiko sein könnte. Stichwort Überholvorgang. Man muss einfach 7 Meter länger an dem Ding vorbeifahren. Aber Pilotversuch heißt ja nicht, dass man möglicherweise nicht auch wieder zurückgeht zu den alten Regelungen. Ich halte persönlich davon nichts.
Neuer Kraftstoff aus Gülle von Giraffen und anderen exotischen Wiederkäuern. In New Orleans forscht Dr. Mullen, Professor für Mikrobiologie, an diesem neuartigen Kraftstoff. Ein Bakterium, das im Kot von einem Zebra gefunden wurde, soll helfen, Zellulose in Biokraftstoff umzuwandeln. Haben wir also bald die Pipi-Kaka-Lösung für unsere Tanks?
Könnte sein. Es gibt aber auch noch ganz, ganz viele andere BTL-Lösungen. Das muss man da nämlich eingliedern. BTL heißt Biomass to Liquid. Also alles, was Kohlenstoffverbindung ist in der Natur, kann theoretisch zu Kraftstoffen umgewandelt werden. Nur es gibt natürlich ganz massive Interessen daran, dass das erstmal nicht passiert. Denn noch gibt es ja Erdöl, das man teuer verkaufen kann. Und deswegen wird zwar immer geforscht und es gibt auch Ergebnisse, aber nicht an der Tankstelle.
Danke sehr.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantel und Andreas Kessler.
Schönen guten Tag.
Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Stunde Sonntagsfahrer. Es spielt tatsächlich passend zu der Nachrichtenlage die Bahn auch noch eine Rolle. Gute Bahn, schlechte Bahn heißt derzeit eine Internetplattform. Die gucken wir uns nachher mal genauer an. Aber jetzt gleich öffnen wir erstmal wieder die Tür und lassen unseren prominenten Mitfahrer einsteigen. Und das ist heute Colin Ull. Oh mein Gott. Siehste?
Da geht's schon los. Die Doppelnamen.
Ja.
Colleen Ullmann Fernandez, bekannt von Viva, MTV und diversen Filmproduktionen, und die haut gleich die Tür zu.
Die Sonntagsfahrer. Die Mitfahrzentrale.
Eigentlich gibt es nichts, was sie nicht macht. Modeln, moderieren, Schauspielern, Kolumnistin ist sie. Sie sieht verdammt gut aus und wurde schon zum Sexiest Woman in the World gewählt. Laut Internet war sie sogar mal Background-Tänzerin bei Shaggy und Modern Talking. Eine eigene T-Shirt- und Handtaschenkollektion hat sie auch schon rausgebracht und jetzt wird sie auch noch Mutter. Das einzig Erstaunliche ist, dass sie sich bei ihrer Hochzeit mit Christian Ulm trotz formschönem Eigennamen für den Doppelnamen Ullmann Fernandez entschieden hat. Wir begrüßen Colleen Ullmann Fernandez in der Mitfahrzentrale. Hallo. War das andersrum auch mal im Gespräch, also dass der Christian Fernandez Ulm heißt? Oder war gleich klar, du musst hier diese Doppelgrütze?
Also ich habe es ein bisschen merkwürdig gefunden bei ihm. Ich finde, es passt irgendwie nicht so richtig. Also Christian Fernandez wäre irgendwie lustig gewesen, aber das war es dann auch schon. Ich finde einfach, dass der Name, also dass mein Name nicht zu ihm passt, und deswegen war direkt ganz klar, dass er weiter Ulm heißt. Er hätte natürlich am liebsten gehabt, dass ich auch Ulm heiße und sonst nix, aber irgendwie hänge ich dann doch an meinem alten Namen. Deswegen war der Doppelname für mich eigentlich die einzige Option.
Und kriegst das Ulm ganz gut unter, so bei Unterschreiben und so weiter, oder hakst du manchmal auch noch?
Naja, also man merkt dann doch, dass der recht lang ist. Im vollen Namen heiße ich ja Colleen Monika Ullmann Fernandez. Und das ist dann für viele Formulare echt zu lang. Ich muss dann immer noch so ein paar Kästchen dahinter malen, damit ich überhaupt mit dem Platz hinkomme. Der passt auch nicht mehr auf Flugtickets, der Name. Da steht dann, glaube ich, immer Ullmann Fern. Dafür reicht es dann gerade noch. Das ist irgendwie langsam ein bisschen eng. Und
ja.
Auf Flugtickets steht er ja auch nicht mehr komplett.
So eine
da
Hochzeit?
Steht dann nur noch Fair plus Punkt.
So eine Hochzeit bringt eben auch nicht nur Schönes. Aber die Sache mit dem Mama werden, die ist jetzt noch ganz frisch, zumindest für die Colleen Ullmann Fernandez Fans. Freitag stand es in der Zeitung, also herzlichen Glückwunsch. Ruft man dann eigentlich, wenn die bunten Blätter an einem interessiert sind, da initiativ selber an und verteilt solche Informationen, oder kriegt sowas einer raus?
Nee, wir wurden ja wirklich penetriert. Also es geht ja auch so weit, dass Leute schon bei meiner Mutter anriefen, irgendwelche Journalisten. Und früher war sie dann noch ganz höflich und hat mit denen geplaudert. Das habe ich aber mittlerweile ausgetrieben. Aber das ist dann irgendwann wirklich krass. Man wird dann fotografiert auf der Straße, irgendwelche Fotografen lauern einem auf. Und irgendwann lässt sich das ja auch nicht mehr verstecken. Ne? Irgendwann hat man dann ja einen Bauch und kann das auch nicht mehr aufs Essen schieben. Und da muss man dann irgendwann rausgehen. Und wir hatten eben permanent Anfragen von irgendwelchen Medien, ob das stimmt. Und dann sagt man halt irgendwann, ja, es stimmt. Und dann haben wir einfach einen Tag ausgemacht, wo wir gesagt haben, alle, die jetzt anfragen, denen sagen wir, ja, es stimmt. Und so war es dann eben auch. Es riefen lauter Leute bei unserer Presseagentin an. Und die hat dann eben einfach gesagt, ja, es stimmt, aber wir möchten uns nicht weiter dazu äußern.
Andere
dann war es eben draußen, weil das nervt dann irgendwann. Man will dann nicht auf der Straße fotografiert werden.
Wir machen da nicht mit.
Man möchte das nicht.
Uns interessieren Kinder überhaupt nicht. Wir interessieren uns für Autos.
Ja, ja, Mädels. Ja. Genau,
ist
genau.
Ist ja auch wichtiger.
Kommen wir mal zum Wesentlichen. Zumal, wenn man dann erst Kinder hat, dann kriegen die Autos plötzlich wieder einen ganz anderen Effekt. Ja, also das weiß ich aus Erfahrung. Aber wie ist es bei dir? Welche Beziehung hast du bislang jedenfalls zu Autos?
Also ich glaube, Autos mögen mich nicht so gerne, weil ich schon öfter mal die ein oder andere Beule reinfuhr, aus Versehen. Also manchmal ist es bei mir wirklich so, ich bin da nicht so richtig konzentriert. Dann fährt man mal irgendwie in einen Graben oder gegen einen Pfahl oder gegen einen Baum.
Was so im Weg steht.
Alles, was halt so im Weg ist. Also deswegen glaube ich, dass Autos mich nicht so gerne
mögen. Aber warte mal. Da fährt man mal so in einen Graben? Passiert sowas häufiger?
Nee, tatsächlich ist mir das schon einmal passiert. Beim Einparken war es so, dass dahinter ein Graben war. Ich habe jetzt zum Glück ein Auto mit einer Kamera und seitdem passiert auch nichts Schlimmes mehr beim Parken. Das ist für mich die beste Erfindung, die es gibt. Aber vorher war es so, dass beim alten Viva-Parkplatz gab es eben so einen Graben. Und wenn man da irgendwie so ein bisschen zu dicht ranfuhr, kann es mal passieren, dass der Wagen aus Versehen reinkriegt.
Ja, aber Colleen, das liegt nicht an dir.
Das ist nämlich einmal der Fall.
Das liegt nicht an dir, das liegt an den unübersichtlichen Autos. Ja, muss man wirklich sagen. Also ganz sicher. Du hast ja, habe ich gelesen, in Rekordzeit den Führerschein gemacht, allerdings für eine Filmrolle. So eine Sommerfahrschule war da der Ort des Geschehens. Was war denn das für eine Rolle, dass das so dringend wurde?
Also ich habe es im Nachhinein auch nicht verstanden, weil diese Rolle in dem Film nicht mal Auto fährt, sondern nur Beifahrerin ist. Aber Olli Berben bestand darauf, dass ich aus versicherungstechnischen Gründen den Führerschein mache. Habe ich damals auch nicht so richtig verstanden, weil die Rolle fährt überhaupt nicht in diesem Film.
Ich glaube, die wussten von dem Graben und wollten einfach ein bisschen Spaß haben.
Das war danach, Mann.
Ja, also es war wirklich so, dass er mich quasi dazu gezwungen hat, den Führerschein zu machen. Ich wurde dann auf so eine Ferienfahrschule geschickt mit einem anderen Schauspieler zusammen und da wurde uns 2 Wochen alles eingetrichtert und ich habe wirklich gemerkt, dass diese Ferienfahrschulen viel besser sind, weil die einem alles viel komprimierter beibringen und wirklich daran interessiert sind, dass man das in diesen 2 Wochen lernt. Ich hatte das Gefühl bei der Fahrschule, wo ich davor schon angefangen hatte, dass die auch versuchen, einem alles möglichst langsam zu erklären, möglichst viele Fahrstunden, dass man da irgendwie schön Geld in die Fahrschule investiert.
Wieso hattest du gar keinen Führerschein? Oder warst du so eine Altlast, die sich schon jahrelang durch die Fahrschule schleppte bis zu dieser Sommerfahrschule?
Na, ich war 20 und hatte kurz davor, also mit 19, meinen Job bei Bravo TV bekommen und es war mir einfach unangenehm, weil da so viele junge Leute waren und ich hatte das Gefühl, dass die, also ich fühlte mich so angestarrt und habe dann oft geschwänzt in der Fahrschule und habe das dann so ein bisschen schleifen lassen, weil es einfach unangenehm war, zwischen diesen ganzen jungen Menschen zu sitzen und so angeglotzt zu werden. Und ich habe mich dann auch immer kaum getraut, mich zu melden bei irgendwelchen Sachen, weil ich immer so extrem unter Beobachtung stand. Und deswegen diese Ferienfahrschule mit dem anderen Schauspieler zusammen, das war wirklich perfekt. Also das war eigentlich ein Segen mit diesem Film.
Aber
ich glaube, die wussten auch, dass wenn ich das jetzt nicht hinkriege in diesen 2 Wochen, dass ich dann umbesetzt werde. Und deswegen war man auch sehr interessiert daran, mir das möglichst schnell beizubringen.
Cooler Trick, oder? Aber, ja. Aber du hast mal gesagt in diesem Zusammenhang, dass Männer sowieso mehr Talent fürs Autofahren haben als Frauen. Wieso das?
Ne, also ich erlebe das in Berlin ganz oft. Hier gibt es ja einige Leute, die richtig mies Auto fahren. Also die wirklich da mit 20 durch eine 50er-Zone gurken und irgendwie den Verkehr behindern und ganz furchtbar fahren. Und ich gucke dann immer aus Neugierde, wer da am Steuer sitzt. Und das sind meistens alte Männer oder junge Frauen.
Wer fährt bei euch in der Familie?
Ach, eigentlich, mein Vater ist leider auch ein ganz schlechter Autofahrer. Das ist auch so jemand, der mit 20 durch eine 50er-Zone gurkt. Also eigentlich fahren beide, aber mein Vater ist so ein richtiger Schleicher. Die machen mich ja wahnsinnig, so Leute, die irgendwie die ganze Straße blockieren.
Und Frau Ullmann-Fernandes, lässt Ihr Mann Sie ans Steuer?
Ja, naja, wobei, wenn wir zusammen unterwegs sind, fährt meistens er.
Du hast den Führerschein für eine Rolle gemacht, wo du dann gar nicht Autofahren durftest. Hast auch schon mal bei Cobra 11 mitgespielt. Es ist ja wirklich die actionreichste Fernseh-Autoserie, die es gibt zurzeit. Lustigerweise mit dem Titel damals Babyalarm, haha. Aber auch da durftest du nicht Autofahren, sondern warst, glaube ich, eine Krankenschwester oder sowas. Wäre so Autofahren im Fernsehen auch mal was, so richtig mit Stunt und Action und Graben?
Ich hatte mal ein Stunt-Training bei Action Concept. Das ist eine Produktionsfirma, die eben auch Cobra 11 machen. Und das war wirklich ganz interessant. Also ich würde gerne mal so Stunt-Sachen machen. Und dabei in dieser Cobra 11-Folge, wo ich mitgespielt habe, das war, glaube ich, die einzige Cobra 11-Folge, wo alle zu Fuß unterwegs waren. Weil der Film fängt damit an, dass die beiden Kommissare einen Autounfall haben und dann in der Reha-Klinik landen. Und in dieser Reha-Klinik gehen irgendwie ganz schlimme Sachen vor sich und ich bin auch irgendwie Teil einer Gangsterbande und es wird irgendwie alles ganz absurd. Auf jeden Fall war das, glaube ich, die einzige Cobra 11-Folge, wo alle zu Fuß unterwegs waren. Aber ansonsten hätte ich total Interesse daran, mal so Autostunts zu machen. Also würde ich wahnsinnig gerne.
Bei uns erstmal musst du durch den Mitfahrercheck 5 Sätze, die wir beginnen und die du beendest, bitte sehr.
Oje, oje.
Beim Auto oder am Autofahren finde ich am schönsten?
Finde ich am schönsten, dass, oh Gott, da fällt mir gar nicht ein. Beim Autofahren finde ich am schönsten, dass man schnell von A nach B kommt, mir fällt mir leider nicht ein.
Wenn ich ein Auto wäre, also du, dann am liebsten ein?
Wenn ich ein Auto wäre, dann wäre ich am liebsten ein VW Touareg.
In meinem Auto liegen rum?
In meinem Auto liegt die halbe Wohnung rum. Klamotten, Salzstangen, Wasser, alles. In meinem Auto liegt wirklich fast alles, was ich besitze.
Ehrliche Beifahrer würden über mich am Steuer sagen?
Ehrliche Beifahrer würden über mich am Steuer sagen, Vorsicht, Achtung, nein, guck hier, guck da. Das sagen Beifahrer, wenn ich am Steuer sitze.
Background-Sängerin bei Modern Talking oder ein Stunt selber fahren, da entscheide ich mich doch sofort für, hast du schon beantwortet, den Stunt.
Ja, vor allem, das stimmt gar nicht mit Modern Talking.
Das Internet lügt.
Aber ja.
Das, ich bin wirklich sehr beruhigt, dass wir das auch noch aufklären konnten,
Colin. Genau, genau.
Colin Fernandes, nein, Ulmen Fernandes, ja. Im nächsten Jahr in diversen Kinofilmen zu sehen. Und wir bedanken uns ganz herzlich, dass du Zeit für uns hattest.
Sehr gerne.
Frohe Fahrt, wir überlegen dreimal, wenn du mal anhältst, um uns mitzunehmen.
Das sollte dir auf jeden Fall tun.
Tschüss, Colin.
Fahren, jetzt geht's um ein Geburtstagskind.
Ja, und zwar um den 300 SL, den berühmten Mercedes, das Sportcoupé mit den Flügeltüren.
60 Jahre wird er in diesem Jahr, sollte eigentlich mal nur ein Rennwagen werden.
Gebaut von Flugzeugingenieuren.
Dann fanden aber alle ihn so toll und wollten ihn auch als Privatauto haben. Und die neue Generation kommt in den kommenden Tagen bei der Automesse in Detroit an den Start. Grund genug, um sich diesen Rennflitzer nochmal anzugucken.
Der Fahrzeugbrief.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?
Im Jahr 1951 fällt bei der Daimler-Benz AG die Entscheidung, wieder aktiv ins Motorsportgeschehen einzugreifen. Erklärtes Ziel der Daimler-Bosse ist die Anknüpfung an die Vorkriegserfolge mit den legendären Mercedes-Silberpfeilen. Konstrukteur Rudolf Uhlenhaut wird beauftragt, einen Rennwagen zu entwerfen, der den Namen 300 Sport leicht erhält, abgekürzt schlicht 300 SL. Hans Kleißl vom Mercedes-Benz 300 SL Club, der einen Restaurierbetrieb allein für den 300 SL führt.
Der Mercedes 300 SL zeichnet sich besonders aus, dadurch, dass er einen sehr, sehr leichten Gitterrohrrahmen hat. Der wog also nur gute 40 Kilo. Er hatte einen, selbst für heutige Verhältnisse, äußerst günstigen Luftwiderstandswert von ca. 0,25. Mit dem 3-Liter-Motor konnte man mit dem Wagen ca. 250 Kilometer erreichen, aber das Entscheidende war, dass es wahnsinnig zuverlässig war und damit den Ruf von Mercedes von hoher Qualität, deutscher Wertarbeit etc. international begründet hat.
Die erwarteten Erfolge lassen nicht lange auf sich warten. Beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1952 düpieren zwei Mercedes 300 SL die gesamte Konkurrenz. Doch bereits der nächste Sieg bei der Carrera Panamericana in Mexiko stellt die Daimler-Bosse vor ein ungeahntes Problem. Der Sieg macht die silbernen Flitzer in den USA so populär, dass der US-Importeur Maximilian Hoffmann einen Serientyp des Rennwagens für seine amerikanische Kundschaft fordert.
Zweifelsohne waren die Ferraris damals in der Regel schneller, vor allem auf kurzen Strecken. Aber die Mercedes haben halt einfach durchgehalten und dadurch waren die Mercedes damals international der Konkurrenz überlegen. Da wurde natürlich der Ruf der reichen amerikanischen Kundschaft laut, so ein Auto als Straßenauto kaufen zu können. Und es sind also 1400 Exemplare gebaut worden und 3/4 der Produktion ist damals in die USA gegangen. In Deutschland konnten sich damals nur 80 Leute so ein Auto leisten.
Die Mercedes-Verantwortlichen wollen Hoffmanns Forderung nur zu gerne nachkommen. Doch es stellt sich ein Konstruktionsproblem. Der von Rudolf Uhlenhaut gebaute Gitterrohrrahmen des Rennwagens ist so hochgezogen, dass sich keine normalen Türen daran befestigen lassen. Die Lösung des Problems wird 1954 bei der Vorstellung des Serienwagens auf der International Motor Sports Show in New York von Presse und Fachpublikum mit Begeisterung aufgenommen. Flügeltüren, die beim Einstieg elegant nach oben aufgeschwungen werden. Diese ungewöhnliche Idee macht den Mercedes 300 SL zu einem der ungewöhnlichsten Autos seiner Zeit und verhilft ihm 1999 zum Titel Sportwagen des Jahrhunderts.
Die Sonntagsfahrer. Der Fahrzeugbrief.
In der Theorie ist Bahnfahren super. Schnell, bequem, pünktlich. In der Praxis stimmt das selten. Das Gute daran, man hat immer ein kollektives Meckergesprächsthema, wenn man mit dem Wetter durch ist. Das Schlechte, Bahnfahren macht echt oft gar keinen Spaß. Laut Stiftung Warentest ist jeder dritte Fernzug verspätet. Auch der Komfort in den Zügen lässt zu wünschen übrig. Über 5 Stunden ohne Toilette und Sitzplatz, unfreundliches Servicepersonal und zu wenig Informationen. Sein ganzes Bahnfahrleid oder auch, wenn es gibt, die Freude, kann man jetzt öffentlich berichten bei der Aktion Gute Bahn, Schlechte Bahn, initiiert vom Verkehrsclub Deutschland.
Und genau darüber sprechen wir jetzt mit der Geschäftsführerin des VCD, nämlich mit Claudia Maywald. Schönen guten Tag.
Ja, auch Ihnen einen wunderschönen guten Tag, Herr Kessler.
Jetzt starten wir die ganze Geschichte doch mal mit Ihrem persönlichen besten oder meinetwegen auch schlimmsten Erlebnis beim Fahren mit der Deutschen Bahn.
Naja, dass dann, da die Bahn ja prinzipiell eine wunderbare Art und Weise ist, sich fortzubewegen, möchte ich natürlich mit einem guten Erlebnis starten. Und ich war über Silvester mit der Bahn in München. Und zu meinem großen Erstaunen kam dann kurz vor der Einfahrt die Durchsage, dass wir 11 Minuten zu früh da sein werden. Und das war natürlich sehr schön, zumal Freunde, die 2 Monate vorher bei uns waren in Berlin, 8 Stunden gebraucht haben mit dem Auto.
Gute Bahn, schlechte Bahn ist ja schon mal ein lustiger Titel und sicher haben auch viele was zu berichten. Aber warum eigentlich? Also worum geht's Ihnen bei der Aktion?
Uns geht es darum, den Bahnreisenden eine Stimme zu geben. Das ist ein Stück Stärkung von der Basisdemokratie. Viele Menschen haben auch das Bedürfnis, hin und wieder mal Dampf abzulassen, sage ich. Wer sich durch unsere Beiträge durchklickt, wird aber auch Anregungen finden, Ideen für die Bahn, wie es nur noch komfortabler werden kann, aber eben auch so positive Erlebnisse, wie ich sie gerade berichtet habe.
Wie sieht's denn jetzt im Augenblick aus? Wenn man die diversen anderen Foren so durchscrollt, da wird ja nur gemeckert, da ist nur was Negatives. Gibt's denn in gute Bahn, schlechte Bahn schon so ein Verhältnis? 50% gut, 50% schlecht oder anders?
Das wäre natürlich schön, aber irgendwie für unser Land auch untypisch. Wir freuen uns natürlich über alle guten Mitteilungen, aber die überwiegenden Posts sind schon negativ. Aber das hat sicherlich nichts mit der Bahn zu tun, sondern die Redakteure sagen es ja selbst, no news are good news. Also wenn etwas ärgert, bin ich eher bereit, mich an den Rechner zu setzen und eine Geschichte zu schicken.
Ein bisschen hat es ja dann doch was mit der Bahn zu tun. Was sind denn da die häufigsten Beschwerden über die Bahn in diesen Posts?
Also die Dinge, die am meisten aufregen, ist schlechtes Informationsmanagement, wenn nicht rechtzeitig bekannt gegeben wird, wie die Verspätung verlaufen wird, welches Gleis ich danach ansteuern muss. Also schlicht und einfach, wenn das Informationsmanagement in einem nicht so gut ist, wie wir es in einem so hochtechnologisierten Land wie Deutschland erwarten.
Der VCD führt jährlich auch Bahntests durch. In diesem Jahr soll das eben durch persönliche Erfahrung von Bahnreisenden untermauert werden, auf diesem Forum mit den Geschichten. Sehen Sie da, ähnelt sich das, das, was Sie getestet haben und was die Bahnfahrer Ihnen schreiben, oder gibt es da Diskrepanzen?
Das ähnelt sich sehr. Auch im, also es ist eine deutliche Parallele zu dem VCD-Test, Bahntest 2011. Auch dieser stellt heraus, dass das Hauptdefizit der Deutschen Bahn in der mangelnden oder fehlenden oder widersprüchlichen Information besteht.
Bis Ende März kann man sich auf Ihrem Portal noch mit seinen Erfahrungen melden. Was passiert denn dann mit den Geschichten?
Wir werden sie zusammenstellen, auswerten und dann der Bahn bekannt geben. In welcher Form werde ich dann noch mit meinem Kampagnenteam besprechen.
Jetzt ist die ganze Geschichte ja öffentlich. Gute Bahn, schlechte Bahn. Gab es denn von der Deutschen Bahn schon mal eine Reaktion? Die haben ja bestimmt auch darauf geguckt oder halten die sich bedeckt?
Bis jetzt halten sie sich bedeckt, aber ich bin mir sicher, dass eine gewisse Geschichte, die letzte Woche in der Presse war, bei Herrn Gruber auf dem Schreibtisch gelandet sein wird.
Welche Geschichte?
Wo es auch über Hygiene in den Bahnen geht, fehlendes Klopapier, das sind einfach Details, wo, wenn ich als Bahnchef dafür sorgen würde, dass sowas einfach nicht vorkommen darf.
Und wenn er die Rolle persönlich hinbringt. Also meine subversive...
Nein, auch nicht persönlich, deswegen haben wir Kommunikationsmöglichkeiten.
Meine subversive Deutung dieser ganzen Bahnsache ist, so ein bisschen lieben wir es auch, über die Bahn zu schimpfen, oder? Lesen Sie das aus Ihren Posts auch raus, dass man es auch so ein bisschen ja mit Freude tut?
Eigentlich lese ich das nicht heraus. Also gerade heute bin ich natürlich im Zusammenhang mit diesem Anruf nochmal durch die Posts so durchgescrollt und habe da zum Beispiel auch eine Anregung gefunden für einen ganz konkreten Bahnhof, wo sich dann ein Gast ein beheiztes Wartehäuschen wünscht. Und das sind Anregungen, die wir so direkt weitergeben werden und die hoffentlich dann auch umgesetzt werden.
Gute Bahn, schlechte Bahn heißt eine Aktion des Verkehrsclub Deutschland VCD. Sozusagen als ja, Betroffeneninitiative kann man sich dort sein Leid und Elend, aber eben gerne auch die Freude über die Bahn von der Leber schreiben, um dann als Gesamtbahnerfahrungsbericht die Bahn zu Verbesserungen zu ermuntern. Wir sprachen darüber mit Claudia Maywald, Geschäftsführerin des VCD Deutschland. Herzlichen Dank. Tschüss.
Tschüss, Frau Maywald.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.